Moin, Lukas.
Moin, Lutz. Grüß dich.
Endlich wieder. Letzte Woche gab es schon eine kleine Preview, aber nur von mir. Und das Moin, Lukas ist quasi ins Leere gelaufen. Aber jetzt bist auch du wieder da. Und was machen wir heute?
Ja, zurück aus der Sommerpause haben wir uns gedacht, wir gucken mal ein bisschen auf den Start in der zweiten Liga, auf den bevorstehenden Start in der Bundesliga, den DFB-Pokal, den Supercup. Und wenn uns links und rechts noch irgendwas einfällt, was wir ins Körbchen packen wollen, dann machen wir das auch in Folge Nummer 40, richtig?
Folge Nummer 40, die kommt locker aus der Hüfte geschossen und damit kommt hier auch schon das Intro. Und dann sind wir gleich wieder bei euch. Let's go! Da sind wir wieder frisch mit dem Hubschrauber eingeflogen, so wie das beim DFB-Pokal zumindest hieß, dass das passiert ist. Hast du das mitbekommen mit dem, ich weiß gar nicht von welchem Team, von einem Unterligisten heißt es nicht, von einem Spieler aus einer unteren Liga, der zur Hochzeit musste in der ersten Runde des DFB-Pokals. Hast du diese Story mitbekommen?
Ja, natürlich. Ich habe das Ganze im Live-Ticker des Kicker gelesen. Und ich dachte, hä, die haben sich doch gerade verschrieben. Ich kriege das jetzt wortwörtlich nicht mehr hin, aber es war, glaube ich, so um die 60. Minute. Und dann hat es geheißen im Live-Ticker, XY muss raus oder wird ausgewechselt, weil er noch zu einer Hochzeit muss. Und im Nachhinein hat sich dann aber geklärt, dass das wohl abgesprochen war. Und ja, das Gerücht, dass der Kollege mit dem Hubschrauber abgeholt wurde, um rechtzeitig als Trauzeuge bei dieser Hochzeit fungieren zu können, das hält sich wahr. Ich habe aber jetzt auch keine Bemühungen unternommen, um das zu verifizieren. Du denn?
Ich habe das gerade eben nochmal quasi live-googling, kurz vor der Folge, weil ich mir nämlich auch nicht mal 100% sicher war, wie die Geschichte genau war. Und damit ich die natürlich jetzt dementsprechend authentisch auch kurz hier einschieben kann in den Podcast, habe ich gedacht, ich google wenigstens, ich nehme mir die 5 Sekunden Zeit, um das kurz zu überprüfen. Und tatsächlich, wenn ich das google, DFB-Pokal, Hochzeit, Hubschrauber, da kommen 50-50 Geschichten, dass es so passiert ist und 50% der anderen Berichte sind, dass der Verein, hab's jetzt leider
Schott
schon mal zugemacht, Schott Mainz, dass der sich darüber aufgeregt hat, wie schnell denn dieses Gerücht denn verbreitet wurde, weil das angeblich nur ein Gerücht ist und er natürlich nicht mit dem Hubschrauber dahin geflogen wurde, weil die haben ja auch zu Hause gespielt und dann wird es wahrscheinlich nicht so weit gewesen sein. Ich kann dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie es nun wirklich gelaufen ist. Das weiß vielleicht auch nur der Trauzeuge oder der Spieler selber. Aber die Geschichte auf jeden Fall im Ticker, hast du sie schon gelesen und ich habe sie auch live verfolgt sozusagen, als ich die Konferenz des DFB-Pokal gesehen habe. Die Geschichte, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es wahr ist, weil dann ist die Geschichte halt viel geiler, als einfach nur so in der 60. ausgewechselt werden zu müssen, um dann zu einer Hochzeit zu fahren. Am besten noch mit dem Fahrrad, weil es nicht so weit ist, ist ja lame. Hubschrauber klingt schon geil, quasi in Jens Lehmann-Manier. Nicht zum Training, aber dann halt direkt zum Altar, finde ich schon ganz gut.
Ja, ist ja auch nur standesgemäß für einen Oberligisten, oder nicht? Also ich finde schon, dass das durchaus plausibel klingt. Aber ich musste wirklich herrlich lachen. Ich habe per Zufall einfach reingeklickt, weil ich gucken wollte, wer der Torschütze bei Fürth war. Und war dann in der 60. um und bei angekommen beim Ticker und dachte mir so, hoi. Aber ja, ein Schmankerl im DFB-Pokal. Hast du, sag mal, ja. Folgendes habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten, dass in Hamburg beim HSV zu Hause im Wohnzimmer ein DFB-Pokalspiel stattgefunden hat,
ja.
Von Phoenix Lübeck gegen Dortmund mit 40.000 Dortmundern.
Ja, ich habe das mitbekommen, hatte es aber auch erst auf dem Schirm beim ersten Heimspiel des HSV, weil da haben die Ultras in der Kurve dementsprechend sich zu geäußert und meinten, ja, erst hier bei Donetsk noch auf Retter gemacht. Den Kommentar fand ich ein bisschen unnötig, weil irgendwo müssen die halt spielen und warum dann nicht auch den finanziellen Aspekt mitnehmen und gleichzeitig eine Heimspielstätte bieten. Also da kannst du ja gar nicht verlieren, auch wenn du damit natürlich Umsatz machst, aber trotzdem musst du es ja nicht machen. Das haben sie geschrieben, bei Donetsk noch auf Retter gemacht und jetzt Phoenix Lübeck. Unser Stadion ist kein Airbnb, ihr Geier. So nach dem Motto, dass jetzt innerhalb von kürzester Zeit für verschiedene Vereine das Stadion angeboten wurde. Ja, ich sehe das jetzt nicht ganz so schlimm, weil in dem Stadion finden auch Konzerte statt, es findet Football statt, es ist halt ein Stadion, ja, aber das Stadion wird halt auch stark subventioniert von der Stadt Hamburg, was Umbau und sowas angeht. Von daher einfach darauf zu pochen, nachdem das Stadion 8-mal umbenannt wurde und dann zu sagen, hey, das ist unser Stadion, ja, weiß ich nicht. Ich sehe es nicht so dramatisch, auch wenn ich es verstehen kann, dass man jetzt auch nicht jede Gelegenheit nutzen muss, um das Stadion zu vermieten oder ähnliches. Aber ja, der HSV ist jetzt auch schon ein bisschen zu lange in der zweiten Liga, um sich solche lukrativen Angebote nicht zu um diese auszuschlagen. Das können sie sich aktuell, glaube ich, einfach nicht erlauben und dann nimmt man jede Mark mit. Von daher, ja, was soll's. Aber ja, da waren einige Dortmunder dabei auf jeden Fall. Das sah ganz, ganz gut aus für so ein Spiel gegen Phoenix Lübeck.
Die gelbe Wand in Hamburg. Schön. Ja. Wir sind ja schon mittendrin im DFB-Pokal. Hast du zum DFB-Pokal noch irgendwie ein, zwei Themen mitgebracht? Ich habe beispielsweise die Alemannia live geguckt, die sich sehr, sehr wacker geschlagen haben gegen die Störche aus Kiel. Ja, das war bitter. Volle Bude in Aachen und richtig gute Stimmung. Haben ja dann auch lange Zeit geführt, sehr spät den Ausgleich bekommen und dann sogar noch das dritte gefressen. Bitter für die Aachener, muss ich echt sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Da hatte ich auch, habe es gar nicht live gesehen, aber im Ticker verfolgt und gesehen, dass sie wirklich länger geführt haben. Und dann auch noch irgendwie so eine Story, ein Spieler, der irgendwie mehr oder weniger gerade so glücklich in den Kader gerutscht ist von Kiel, der eigentlich, ich glaube, dieses Jahr ist er hingewechselt ist, mit Rosenbohm und der macht dann noch genau die beiden Dinger insgesamt bitter. Aber ansonsten habe ich gar nicht so viel zum DFB-Pokal, was ich hier unbedingt mitbringen wollte, weil es gibt wenig Überraschungen bisher. Eventuell, also wir nehmen Sonntagabend auf, arbeitet dein guter FC Köln gerade daran, für eine Überraschung zu sorgen, wenn auch nicht positiv. Aber ansonsten ist tatsächlich, hat nur Bielefeld Hannover geschlagen, also die eine Klasse drunter sind.
Bochum ist
und das
raus.
War's.
Bochum ist gegen.
Stimmt, Bochum, gerade ganz frisch gegen Regensburg. Wobei, also würde ich jetzt auch nicht als Überraschung zählen. Bochum in der Relegation gewesen, Regensburg jetzt zweite Liga, da ist der Unterschied wahrscheinlich, Regensburg
gerade aufgestiegen, aber trotzdem. Zweitliga-Aufsteiger gegen den Bundesligisten kann man schon als kleine Überraschung titulieren, finde ich.
Ja, kleine Überraschung würde ich gelten lassen, bisher aber eine ganz große Überraschung ist ausgeblieben. Es sind auch noch einige Spiele zu spielen, da ist also noch Potenzial, also so Energie Cottbus, Aufsteiger gegen Bremen, da sehe ich Potenzial, dass es da vielleicht eine Überraschung geben könnte, aber die anderen Spiele sind mir eigentlich zu deutlich. Wolfsburg in Koblenz, Magdeburg-Offenbach ist eh egal, Frankfurt-Braunschweig sehe ich auch keine Überraschung, Stuttgart in Münster gegen Preußen und Leverkusen gegen Carl Zeiss Jena. Also vielleicht bleibt die ganz große Überraschung dieses Jahr aus und es bleibt bei einem Bundesligisten, der in der ersten Runde rausgekegelt wird.
Ja, Frankfurt-Braunschweig, da würde ich ein ganz kleines Veto einlegen wollen, weil die Frankfurter Eintracht ein bisschen holprig durch die Vorbereitung und durch den Sommer gerasselt ist, wenngleich ich die auf dem Zettel habe für die Bundesliga-Saison als ein ziemlich Hot-Take, was die Champions League, den letzten Champions League-Platz angeht. Aber gut, dazu vielleicht in einer anderen Folge mehr. Von daher, da bin ich mal gespannt, ob Braunschweig da nicht irgendwie ein Wunder schafft. Und bei den anderen Partien gehe ich da mit. Das ist jetzt, da wird nicht viel anbrennen, denke ich.
Ja, glaube ich auch. Von daher, lass uns das für heute erstmal abhaken. Zur Not gehen wir nächste Woche noch drauf ein, wenn es eine krasse Überraschung gab. Lass uns kurz über den Kirmespokal sprechen. Wir müssen ihn irgendwie hier verwurschteln, weil es mittlerweile ein offizieller Titel ist, auch wenn ich finde es komplett unnötig. Dementsprechend haben auch die Ultras von Stuttgart und Leverkusen darauf reagiert und haben diesen Spiel nicht beigewohnt. Und das kann ich auch gut verstehen, weil ich weiß nicht, warum man jetzt irgendwie da noch so künstlich so einen Supercup aus den Rippen leiern. Mhm. Ja. Wobei das auch schon wieder, wie in der jüngeren Vergangenheit eigentlich immer, Stuttgart gegen Leverkusen wieder ein echt unterhaltsames Spiel war und mal wieder, also eigentlich Copy-Paste wie die anderen Spiele, DFB-Pokal und Liga, Stuttgart schlägt sich lange sehr gut, führt und dann kommt irgendwann Leverkusen, macht den Ausgleich und in so einem Pokalspiel gewinnen sie dann halt einfach noch. Also ich glaube, die sind mittlerweile richtig angefressen, Stuttgart. Und das hat ja schon fast Potenzial, der neue German Classico zu werden, weil Dortmund-Bayern war die letzten Jahre gefühlt immer eigentlich relativ langweilig.
Ja, komplett. Also ich gebe dir recht, das Spiel war sehr unterhaltsam und ich habe dann auch während des Spiels fast vergessen, dass das eigentlich ein völlig unnötiger Cup ist, der da ausgespielt wird, einfach weil es Bock gemacht hat, den beiden Mannschaften zuzugucken. Das finde ich vor dem Hintergrund, dass beide ja so eine völlig kranke letzte Saison gespielt haben, schon interessant zu beobachten, in wie die beiden Teams sich schlagen werden. Ja, es gibt ja nicht wenige, die sagen, das war jetzt irgendwie für beide ein One-Hit-Wonder in Anführungsstrichen, die werden das nie im Leben bestätigen können. Pustekuchen, wenn man dieses Spiel zugrunde legt, das war auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr geil anzuschauen. Und ansonsten, ja, ein, zwei kleine Geschichten schreibt dieses Spiel natürlich schon. Eine, die ich nicht aufbauschen will, aber durchaus interessant finde, ist das Tor von Boniface. Denn das, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Tabsoba.
Tabsoba.
Also ich würde so gerne Mäuschen spielen, was in der Kabine beziehungsweise zwischen den beiden so in der Kommunikation vielleicht noch abgegangen ist oder nicht. Das kannst du eigentlich.
Meinst du, das ist ein Thema?
Das weiß ich nicht. Also das würde ich ja, das frage ich, das stehe ich in Frage und würde es gerne irgendwie verifizieren, indem ich irgendwo Mäuschen spielen kann. Weil, keine Ahnung, ich finde, das war schon sehr offensichtlich einfach komplett geklaut, das Tor.
Ja, der Ball war schon auf der Linie. Also wenn man sich die TV-Bilder anguckt, der wäre, also ziemlich sicher wäre der auch ohne Boniface reingegangen. Trotzdem, der Kommentator, ich habe mir dann noch die Highlights auch nochmal angeguckt, der Kommentator meinte, Boniface geht da auf ganz Nummer sicher. Und muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie dumm siehst du als Stürmer aus, wenn der Ball irgendwie doch, keine Ahnung, also vom Winkel her, wie der Ball fliegt, war es schon relativ eindeutig, dass er reingeht. Aber lass das irgendwie, es kommt eine Windböe, jetzt mal, ganz, ganz plötzlich, und trägt den Ball dann doch noch um den Pfosten und dann stehst du da als Stürmer und hast ihn aus 30 Zentimetern nicht reingemacht. Dann siehst du dümmer aus, als einfach das Tor zu klauen, weil ja, Tabsoba, der wird jetzt keine Prämie in seinem Vertrag haben, für wie viele Tore der im Jahr schießt. Boniface vielleicht schon, von daher. Ja, am Ende, also ich glaube nicht, dass es eine große Nummer noch sein wird, auch wenn das schon relativ eindeutig war, dass der natürlich reingeht, dieser Ball.
Ja, wahrscheinlich ist es so, wie du sagst. Am Ende muss ja auch der Teamerfolg über dem Individuum stehen. Aber trotzdem, da habe ich einfach nur irgendwie gedacht. Und das Zweite ist natürlich, da müssen wir wahrscheinlich einfach kurz ein Wort drüber verlieren. Dennis Undav kommt von der Bank, macht, weiß ich nicht, mit Ballberührung Nummer 3 seine Bude.
Ich glaube, es war die erste Ballaktion.
Ja, aber nicht seine erste Ballberührung. Er hat ja die Szene, mit eingeleitet selbst, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ja, okay, aber erste Aktion.
Ja, genau. Ja. Also ich hoffe, dass, und damit sind wir ja schon fast so ein bisschen beim Thema Transfersommer, ich hoffe, dass sich dieser Zirkus, der sich da über Wochen hingezogen hat und auch die dahinterstehende Ablösesumme, die Stuttgart auf den Tisch gelegt hat, dass die sich lohnt. Wie siehst du das?
Ja. Sie muss sich lohnen, weil Stuttgart hat jetzt schon ordentlich Kapital gebunden, auch in ihrem Sturm, weil da haben sie gesehen, da verlieren sie Spieler oder insgesamt im Kader hatten sie ein paar Abgänge und haben sich mit Demirovic und Undav für irgendwie knapp 50 Millionen verstärkt. Und ja, das muss jetzt natürlich auch irgendwie funktionieren. Ne? Man hat gesehen in dem Spiel, dass der Trainer eben deutlich wichtiger ist als einzelne Spieler. Trotzdem brauchst du ja gerade in der Champions League die Qualität, die Undav, wie auch immer, der diesen kometenhaften Aufstieg geschafft hat, aber die bringt da offensichtlich mit. Ich glaube, das wird funktionieren. Also der fühlt sich so wohl in Stuttgart, der ist jetzt einfach nur froh, dass er endlich irgendwo Fuß gefasst hat, weil ja, der hat jetzt keine geradlinige Karriere von Leistungszentrum über ersten 3-4 Jahre im Profibereich und dann macht er den Wechsel zum nächstgrößeren Verein. Der hat schon in Meppen gespielt, der hat schon in Belgien gespielt, England bei Brighton auch wieder nur ausgeliehen, weil er da gar keinen Fuß gefasst hat. Ich glaube, der ist jetzt einfach froh bei Stuttgart. Der wird komplett geliebt, glaube ich, von denen, weil nach so einer Saison kommst du da hin und bist halt auch irgendwie ein Typ. So, also wenn man seine Interviews sich anguckt, das ist halt ein richtiger Kicker, ne? Also der labert nicht irgendwie viel rum und blabla, sondern der benennt die Dinge beim Namen auf so seine eigene Art und ich glaube, der hat da jetzt einfach seinen Ort gefunden, wo das gut passt, wo das funktioniert. Und ich glaube, mit dem Trainer, den er da hat und mit dem Spielsystem, dieses sehr individuelle vorne viel rotieren, und ich glaube, das wird funktionieren. Also ich bin da eigentlich guter Dinge.
Ja, ja. Möchte ich gar nicht wirklich was zu ergänzen. Und das Letzte, was man vielleicht dann noch irgendwie zu dem Spiel sagen kann, rote Karte
ja, klares Ding.
Für den Bundesliga-Neuling. Der Terrier. Ich wollte mich gerade fragen, wie spricht man ihn wohl aus?
Terrier. Als Franzose, es müsste Terrier sein.
Von mir aus. Das ist immer
Martin Terrier.
Das ist nicht immer das Allergeilste zur neuen Saison oder auch nach einem Wintertransferfenster passiert natürlich nicht ganz so viel, aber immer nach einem Transferfenster, wenn neue Spieler in die Bundesliga kommen, die man vorher nicht wirklich kannte, beziehungsweise die man vorher einfach noch nicht oft oder gar nicht ausgesprochen hat, wie es dann, letzte Saison war es mit Boniface ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Thema. Boniface, Boniface, also das ist immer lustig, finde ich.
Ja, finde ich auch. Oh, also bei ihm,
sorry, ich habe hier
gerade auch gerade gesehen, Gigi. Lattenknaller, ne?
Alter, ja, wir spielen ja hier gerade 120 Minuten gegen den SV Sandhausen und die Geißböcke haben gerade Aluminium getroffen.
Ja, aber mit einem satten Schuss. Ja, und zum Supercup noch, was ich gerade schon meinte, Trainer ist wichtiger als einzelne Spieler. Siehst du auch daran, wie gut diese Teams schon wieder eingespielt waren, obwohl jeweils 3 bzw. 2 neue Leute in der Mannschaft standen. Das ist jetzt nicht ganz so viel und die haben beide jetzt keinen kompletten Umbruch gemacht. Trotzdem, auf Seite von Leverkusen, Alex Garcia im Zentrum, ja, hast du mehr oder weniger nicht gemerkt, dass der neu ist. Der hat die Standards getreten, die waren gefährlich, der war super im Spiel eingebunden. Da merkst du dann schon, wenn du erstmal so ein System integriert hast über 1,5 Jahre, dann ist es auch einfacher, neue Spieler zu integrieren. Und da trägt Leverkusen jetzt schon die Früchte. Was heißt jetzt schon? Die sind Meister und Pokalsieger geworden. Also die machen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass die auch dieses Jahr wieder ganz weit oben stehen werden. Ich glaube, in unserer Prognose habe ich sogar gesagt, die werden wieder Meister. Da wollten wir ja nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut, weil
ich spannend auch nicht.
wird es erst dann, wenn die Saison vorbei ist. Und ich will die auch gar nicht anpassen, weil tatsächlich, abgesehen jetzt von Stuttgart, bei Bayern ist noch ein bisschen was passiert und klar, bei den kleineren Teams wird auch irgendwie häufiger mal durchrotiert, aber ansonsten muss ich sagen, so die ganz großen Kracher-Transfers sind bisher, finde ich, ausgeblieben. Also ja, da kommen immer so 3, 4 Spieler plus minus, werden eigentlich pro Team ausgetauscht, gehen und kommen neu, aber der Rest, ich fand das jetzt alles nicht so aufregend, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft auf dem Transfermarkt, abgesehen jetzt mal von den Bayern-Spielern, die geholt wurden, die natürlich wieder ein paar Millionchen gekostet haben.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also das Thema Name spielt ja auch nochmal eine Rolle. Und wir hatten natürlich im letzten Transfersommer mit Harry Kane einen kometenhaften Transfer von der Premier League in die Bundesliga. Da kommt aktuell überhaupt gar nichts dran, das ist richtig. Und gleichzeitig finde ich, wenn man jetzt innerhalb der Bundesliga mal schaut, der Guirassy-Wechsel, den finde ich schon spannend nach Dortmund. Auch den Waldemar-Anton-Wechsel finde ich gar nicht so unspannend.
Dortmund hat halt einfach wieder die Liga leer gekauft. Ne? Bayer haben sie sich auch noch geholt. Also die haben wirklich in der Scouting-Abteilung ist irgendwie, ich glaube, die haben da irgendwie so ein Geoblocking drin, dass sie nur in der Bundesliga gucken. Ich weiß nicht, was sie, also. Ja, und dann, gut, ein Spiel, da haben sie auch noch ein Spiel aus dem Ausland geholt. Ja, deutscher Nationalspieler.
Ja, Pascal Groß.
Wow, ey.
Aber super spannender Wechsel. Also ein super spannender Transfer. Ich meine, es war jetzt nur DFB-Pokal gegen Phoenix Lübeck. Aber mit Sicherheit vielleicht sogar der Mann des Spiels oder einer der Top 3 Spieler auf dem Feld.
Die langen Bälle, damit echt 2 Tore direkt vorbereitet.
Ja, und wenn du halt sagst, Garcia bei Leverkusen, du hast gar nicht gemerkt, der ist neu dabei. Das kann man aber von Pascal Groß auch behaupten, finde ich, jetzt nur auf dieses Spiel bezogen. Von daher, ja, schon, also nicht komplett unspannend. Yes, sorry. Digi, wichtig. Olesen, immer an ihn geglaubt.
Ja, für alle, die jetzt fragen, was labert der Junge und hat er einen Schlaganfall? Köln hat gerade das 3:2 in Sandhausen gemacht. Und der luxemburgische Nationalspieler Olesen hat. Ich glaube, der ist Luxemburger, oder? Da erzähle ich gerade für den.
Nee, ist komplett richtig. Und das ist natürlich auch ein Nationalspieler, da hast du auch wieder komplett recht.
Ja, also gut, wenn du in der Bundesliga spielst oder in der zweiten Bundesliga und dann bei Luxemburg nicht Nationalspieler bist, dann, sorry, dann bist du entweder falsch in der Liga, in der du spielst, oder weiß ich nicht, auf einmal hat Luxemburg irgendwie den Kader komplett aufgerüstet.
Ja, das kann man so stehen lassen. Also von daher ein paar, ein, zwei, drei Wechsel, die durchaus interessant sind, auch aus Kickbase-Sicht übrigens, die sind dabei, aber du hast vollkommen recht, es ist jetzt kein Wechsel dabei, wo ganz Europa sagt, ach du Scheiße, was ist denn jetzt in der Bundesliga gerade los?
Okay, aber dann lass uns doch mal kurz aus der Hüfte geschossen. Ich habe es ja anfänglich schon gesagt, dass die Folge kommt einfach aus der Hüfte geschossen. Und dementsprechend kommt jetzt auch meine Frage. Wir haben die Aussicht auf die Bundesliga mit Platzierung, so das haben wir alles gemacht, wer wo am Ende ungefähr landen wird. Aber was ist denn bisher dein Top-Sommertransfer für die Bundesliga?
Hast du da nur für die erste, ne? Logischerweise. Mhm.
Ja, zweite Liga. Ja, juckt
nicht.
Nur der HSV.
Ja, SF zu Köln.
Soll ich jetzt mal anfangen?
Ja, mach mal, hau mal einen raus.
Wir haben da kurz schon drüber gesprochen, beziehungsweise zu geschrieben. Und irgendwie Dortmund unfreiwillig, dadurch, dass irgendwie auf einmal West Ham ankommt und für einen über 30-jährigen Stürmer 30 Millionen auf den Tisch legt und die dadurch Füllkrug zwar verlieren als Identifikationsfigur, weil das war, glaube ich, innerhalb der sehr kurzen Zeit absolut, auch wenn er in der Bundesliga und ich glaube so dieses Tor im Champions-League-Halbfinale, das überstrahlt das so ein bisschen, dass er in der Liga nicht unbedingt jetzt die Performance gezeigt hat, die man sich, glaube ich, erhofft hat. Trotzdem, ja, West Ham, die lieben einfach Stürmer über 30 und holen sich auch noch Füllkrug. Haben jetzt irgendwie, glaube ich, den dritten oder vierten Stürmer, der über 30 ist im Kader. Und so hat Dortmund die Möglichkeit, Bayer zu holen für das Geld, der eigentlich irgendwie schon eindeutig im Ausland, eigentlich war der schon mit einem Schritt oder im Flugzeug wahrscheinlich Richtung England. Weil so viele Vereine in Deutschland sich den dann auch nicht leisten können. Und deswegen, da bin ich sehr gespannt. Ich finde es sehr gut, dass Maxi Bayer in der Liga bleibt, weil ich weiß nicht, ob ich ihm den Schritt jetzt nach England schon direkt zugetraut hätte und jetzt aber vielleicht bei Dortmund auch nicht Stürmer Nummer 1 zu sein, sondern so die 1B-Lösung, wenn Guirassy fit ist. Ich glaube, das könnte richtig gut funktionieren, weil auch der muss ja nicht Mittelstürmer spielen. Der kann ja auch ein Stück weit dahinter spielen oder vielleicht auch links oder rechts. Da bin ich sehr gespannt und das hat für mich Potenzial, so ein bisschen der Transfer des Sommers zu werden. Hoffe ich fast ein bisschen, dass auch hinsichtlich der deutschen Nationalmannschaft, dass wir da nochmal einen Stürmer bekommen, der auf die nächsten Jahre vielleicht echt internationale Klasse erreichen könnte.
Mm-hmm. Also ich kann nicht verstehen. Ich würde diesen Transfer von einem anderen Gesichtspunkt her als fast noch spannender betrachten. Denn einmal ist ja die Frage, was bringt der Transfer den Dortmundern? Und da bin ich deiner Meinung, das ist so eine Lösung, die kann funktionieren. Der wird jetzt nicht Guirassy plötzlich 1:1 verdrängen. Ist aber ein anderer Stürmertyp. Aber viel spannender finde ich, was macht das denn eigentlich mit Hoffenheim? Und der Impact auf das Hoffenheimer Team, den finde ich viel größer als auf der Habenseite beim Dortmunder Team. Ich glaube nämlich nicht, dass die Hoffenheimer den 1:1 ersetzt bekommen. Ja, klar, sie haben jetzt sich in Leverkusen bedient. Ganz anderer Stürmertyp auch wieder. Kann gut funktionieren von mir aus, kann auch vielleicht mit Kramaric gut funktionieren von mir aus, aber das finde ich schon bitter für Hoffenheim. Finde ich übrigens von der ähnlichen Tragweite wie der Gruder-Transfer von den Mainzern weg zu Brighton auf die Insel, by the way.
30 Millionen, Alter. Wie viele Bundesligaspiele hat der gemacht? 20?
Ja, also das ist, der saniert halt, dieser Wechsel saniert halt einfach kurz mal einen Bundesligisten. Und der hat jetzt nicht direkt gestartet oder gespielt, überhaupt nicht im Kader gewesen bei Brighton. Der wird natürlich auch brauchen, bis er ankommt. Aber ich sehe den nicht, in der Startelf auf der Insel. Nicht
30 Bundesligaspiele.
Ja, das
hat er.
Also nicht mal eine ganze Saison.
Und 1650 Minuten. Ich bin viel zu schlecht, um dir jetzt auszurechnen, wie viel das pro Spiel ist, weil das war ja am Anfang maximal Joker-Rolle und deswegen habe ich mir jetzt hier meine Taschenrechner-App auf dem Handy nebenbei angemacht und der hat 55 Minuten im Schnitt gespielt und zum Ende, jetzt in der Rückrunde, da waren ja auch Einsätze von Anfang an dabei, das heißt, der war sehr lange auch eher Joker und hat jetzt das erste Mal eine Rückserie viel auch von Anfang an gespielt und ja, da hat er gute Leistungen und vor allem auch einfach man hat ja schon gesehen, was der alles kann. Und dass es mittlerweile so ist, dass gerade englische Vereine immer viel früher schon die Spieler holen, weil mit 23, 24 nach zwei, drei richtig guten Saisons und am besten ist er dann noch deutscher Nationalspieler, ja, dann kostet er halt nicht mehr 30, sondern 50, 60. Macht schon Sinn, die rechtzeitig zu holen, aber ey, sorry, ey, für 30 Bundesligaspiele und sagen wir mal 50 Bundesligastarts 30 Millionen hinzulegen, das geht halt auch nur in England.
Ja, ja, ja. Und das ist vollkommen. Und das ist ja das Glück, oder beziehungsweise da spekulieren ja auch ein paar Bundesligisten, vor allem die kleineren, hin und wieder mal drauf, dass dann eben genau sowas passiert, dass da ein großer Premier League Club kommt und sich für die besten Spieler in deinen Reihen interessieren und es denen einfach überhaupt nicht wehtut, dieses Geld auf den Tisch zu legen. Das ist schon krass.
Naja, hat der HSV auch gemacht. Soll ich dir sagen, mit welchem Spieler?
Erzähl mal.
Ja, Vuskovic.
Ja, sicher. Ja, der spielt ja gar nicht.
Ja, aber das ist nämlich genau so ein Spieler, den haben die mit 18 oder 19 schon geholt und echt irgendwie 2,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt in der zweiten Bundesliga. Komplett insane die Summe, so einen Spieler dann zu holen. Weil ja, das ist nämlich genau der Spielertyp, spielt starker Innenverteidiger. Das ist vielleicht noch nicht das gleiche Regal, aber es zielt in die richtige Richtung wie halt Gvardiol. Und jetzt nicht nur, weil er eben auch Kroate ist, sondern einfach vom Spielertyp doch schon sehr ähnlich. Ja, und wo das hinführen kann, hat man dann ja gesehen bei Leipzig. Der wechselt dann einfach irgendwie für 80, 90 Millionen. Das soll nicht heißen, dass der HSV jetzt auch 80, 90 Millionen für Vuskovic bekommen hätte, aber es ist halt einfach wirklich sehr großes Talent. Und solche Spieler, die dann reif sind irgendwann für die Premier League, ja, also 20, 30 Millionen sieht man jetzt bei Gruder, die sitzen sehr locker bei englischen Vereinen. Das ist jetzt beim HSV leider aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht aufgegangen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, manche Vereine spekulieren darauf. Dortmund macht das ja seit Jahren so, ne? Also das sind mehr oder weniger auch Geldanlagen, wenn du Spieler holst, die ein sehr großes Potenzial haben, aber eben noch nicht auf dem Zettel stehen von den ganz großen Vereinen, weil sie dort noch nicht Stammspieler sind oder auch nicht werden. Es sei denn, du hast halt irgendwie Bock zu Chelsea in die Loan Army zu wechseln und bist dann Spieler Nummer 48 im Kader. Aber ansonsten macht es halt Sinn. Machst einen Zwischenschritt, Sancho, Haaland, Bellingham, Dembele, wie sie alle heißen, alleine nur bei Dortmund. Ja, und dann gehst du halt zwei, drei Jahre später für das Doppelte oder Dreifache und dann ist es mehr oder weniger Win-Win für alle, außer halt, ja, muss man schon sagen, für den Spieler ist es gut, für den Verein ist es gut, der bekommt ein, zwei Jahre sehr gute Leistung. Win-Win kann man jetzt nicht unbedingt sagen von den englischen Vereinen, dass sie dann sagen, ja, klar, gerne geben wir dann so viel Geld aus oder sei es ein anderer Top-Club, aber gut, so funktioniert dieser Zirkus nun mal.
So ist es. Können übrigens freudige Botschaft verkünden, der große 1. FC Köln ist völlig souverän, nach 120 Minuten 3-2 in die zweite Runde des DFB-Pokal eingezogen. Da muss der HSV gegen Köln erstmal nachziehen, mein Freund.
So ist es, das haben die ja, die Kölner haben die bestimmt eingeplant, die wussten, das wird ein harter Pokalfight und deswegen ist es ja ein Erfolg auch, dass sie nicht ins Elfmeterschießen mussten.
So.
holpriger Saisonstart, vielleicht von den Transfer von Gruder. Ja, wobei, lass uns erstmal noch ein bisschen in der ersten Liga bleiben. Die zweite Liga können wir dann nochmal ein bisschen behandeln, zumindest zum Schluss, weil ja, bisher sieht es bei euch ein bisschen holprig aus. Aber hattest du jetzt schon gesagt, was dein Sommertransfer des Jahres ist? Nein, wir sind abgeschweift.
Ja, also ich glaube oder ich gehe von folgendem Thema aus. Ich glaube, dass Nusa von RB Leipzig der heftigste Transfer ist, der auch den höchsten Impact haben wird. Der wird komplett rasieren in der Bundesliga und direkt einschlagen.
Ja, das ist Wind in meinen Segeln, Lukas, weil mittlerweile, ich habe eine kleine Chatgruppe mit Fußballmanager-Süchtigen. Und wir haben schon geschrieben, dass Leipzig sich mehr oder weniger die Football-Manager-All-Star-Talente zusammenholt, weil es gibt so zwei, drei Spieler, die bei Football-Manager seit ein, zwei Jahren komplett immer durchdrehen. Das ist einmal Schalkes Supertalent Uwe Draogo, der mittlerweile schon bei Leipzig ist. Insane guter Spieler, weil er auch körperlich einfach für das Alter schon richtig, richtig gut ist. Nusa ist ein weiterer Spieler, der einfach unfassbar gut ist in diesem Spiel. Hat man jetzt auch schon in Real Life beobachten können, was der kann, der Junge. Irgendwie mit einer seiner ersten Aktionen direkt Tempo ausgespielt und das Ding gut abgeschlossen und reingemacht. Und dann haben die auch noch so ein Supertalent, der jetzt das dieses Jahr, der war vorher, glaube ich, haben die schon gekauft und jetzt ist aber erst der Wechsel vollzogen, Van de Voort, ein belgischer Torwart. Ich glaube, der Manager von Leipzig spielt auch Fußballmanager. Der hat da gescoutet und holt sich da jetzt einfach immer die Top-Talente und macht sich das Leben einfach.
Ja, also das sehe ich kommen. Spannend, weil hat super viel Schlagzeilen bekommen, als es das erste Mal noch unter Thomas Tuchel bei den Bayern aktuell wurde und vergleichsweise wenig Wellen geschlagen, finde ich, den Palinha-Wechsel zum FC Bayern. Da bin ich einfach mal gespannt, wie der jetzt reinkommt unten in Bayern und was der dann auch für einen Einfluss aufs Spiel haben wird, wie der sich einfügt.
Finde ich auch wieder einen langweiligen Transfer.
Ja, also ich fand ihn spannend.
Von Bayern. Also
ich fand ihn halt spannend, als er das erste Mal auf den Tisch gekommen ist und dann ja nicht zustande kam. Da fand ich das eine spannende Idee. Da war ja die ganze Diskussion und Posse, kann man schon fast sagen, um die Holding Six, die Thomas Tuchel unbedingt will. Und alle Welt dachte sich, okay, welcher Superstar wird das wohl jetzt sein? Rodri am besten. Und dann kam jemand mit Palinha um die Ecke, das habe ich damals nicht kommen sehen.
Ja.
Da fand ich spannend. Jetzt muss ich sagen, ist es ja mit sehr viel Verspätung dann endlich soweit, so ungefähr, ohne den ganzen Glamour und den Glanz.
Ja, und also ja, Bayern, die brauchen eine gewisse Qualität, weil die wollen jedes Jahr Top 4 Europa, Top 4 Champions League, wollen die jedes Jahr mitspielen. Und da brauchst du natürlich auch gestandene Spieler, die nicht nervös werden, wenn sie im Halbfinale auf einmal gegen Manchester City, Real, Barcelona etc. spielen. Aber mir fehlt einfach jegliche Fantasie bei den Transfers, die Bayern tätigt. Das sind immer so, ja, wir kaufen aus der Premier League, ja, wir kaufen von Top-Clubs aus Italien, wir kaufen alle Spieler, die schon irgendwie einen Namen haben. Und so Spieler wie Nusa, einfach mal einen 18-, 19-Jährigen, ja, und die haben Mattis Tell und der wird auch einschlagen. Und solche Transfer machen die auch mal. Aber das sind dann immer so Transfers auf lange Sicht. Und die holen nicht einfach mal so einen 20-Jährigen, der einfach ein gutes Talent ist und der dann auch irgendwie einschlägt. Das sind alles so Spieler, die holen einfach so fertige Spieler. Und das ist vielleicht auch einfach meine ganz persönliche Sicht, weil ich das immer liebe, wenn Spieler bei Vereinen sich auch weiterentwickeln. Und da muss ich sagen, das ist bei Bayern in den letzten Jahren echt kurz gekommen, dass die mal Spieler geholt haben, die dann irgendwie aufs nächste Level gekommen sind. Das sind so ein, zwei vielleicht. Und der Rest, ja, da wusste man vorher, was du da kaufst und dass die gut sind. Aber die haben jetzt selten bei Bayern dann nur diesen krassen nächsten Schritt gemacht, dass du gedacht hast, ja, okay, jetzt ist der Spieler noch mal internationale Klasse, Weltklasse. Da will ich jetzt nicht sagen, dass sie sowas nicht haben. Mhm. Alphonso Davies war ein überraschender Transfer sicherlich und der hat genau das geschafft. Aber so einen Rafael Guerrero zu holen, langweilig. Dann holst du irgendwie einen Konrad Leimer von Leipzig. Ja, auch langweilig. Das begeistert mich einfach gar nicht. Ich weiß nicht, wie Bayern-Fans das geht. Aber du hast so krasse Mittel zur Verfügung und dann machst du wirklich so super langweilige Transfers. Mich holt das überhaupt nicht ab.
Ja, ich glaube, wenn du da unten fragst, dann würden sie liebend gerne jede Saison so ein Kaliber Harry Kane verpflichten. Aber das gehört halt auch zur Realität dazu, wenngleich die Möglichkeiten unglaublich sind für Bundesliga-Vereine im Vergleich mit englischen Clubs und auch spanischen Clubs. Es ist halt der Glamour vielleicht dann doch nicht so groß und auch die finanziellen Möglichkeiten, was die Payroll angeht, nicht. Denn von der Premier League wegzuwechseln, bedeutet ja in der Regel einen unglaublichen Einbußen an Gehalt.
Kannst du eigentlich nur zu Bayern gehen.
Kannst du
nur
dahin gehen, also selbst da musst du Abstriche
machen. Auf
dem Level
dann.
Sind wir ganz ehrlich, ne? Also,
ja.
Harry Kane ist ja auch nicht des Gehalts wegen gekommen, sondern weil er Titel gewinnen wollte.
Hat
ja super geklappt, Junge.
Nicht mal den Supercup, weil Bayern ist sonst wirklich, die letzten 38 Jahre waren die im Supercup. Und ausgerechnet, wenn Harry Kane da ist, der kann sich nicht mal diesen Wurstpokal holen.
Na, ja.
Das ist wirklich so lustig. Na, ja. Ja, die müssen den Audi Cup wieder einführen.
Ja, oder den Mickey Mouse Cup in Florida oder so, keine Ahnung.
Ja.
Titelträger ist übrigens der SFC Köln. Genug von den Bayern. Was ich einmal ganz kurz, bevor wir vielleicht so auch auf die, oder warte mal, wir sind eigentlich, naja, komm, lass uns in der Bundesliga bleiben. Beziehungsweise so halb. Ein ehemaliges Mitglied und eine große Figur der Fußball-Bundesliga, den hat das Zeitliche gesegnet, leider. In Bremen wird getrauert. Das kam, glaube ich, letzte Woche rein, oder?
Das kam letzte Woche rein. Ja, Willy Lemke, langjähriger Präsident von Werder Bremen.
Rest in Peace.
An dieser Stelle eine Figur der Bundesliga, vor allem in den früheren Jahren, also so 90er, Anfang der 2000er, war das wirklich ein Gesicht dieser Liga. Sehr lange, weißt du, wie lang der Präsident war bei Bremen? Aber das müssen ein paar Jährchen gewesen
sein,
oder?
Nee, das müsste ich jetzt raten, aber also es waren über 10.
Ich guck gerade mal. Dann sind es gar nicht mehr die 2000er, sondern vor allem die 90er noch. Von 81 bis 99 war er Manager des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen. Ich weiß gar nicht, ob er dann noch in anderen Funktionen war. Ja, der war wahrscheinlich irgendwie dann im Vorsitzender irgendwelcher Gremien, war der auf jeden Fall noch darüber hinaus auch. Ah, guck mal hier, ja, 2003 Aufsichtsrat, 2005 Vorsitzender, 2012 nochmal, also der war ewig einfach da im Aufsichtsrat dann von Bremen noch, eigentlich bis 2016, also von 81 bis 2016 war der ein Gesicht des SV Werder Bremen, das ist schon crazy und dementsprechend hat er natürlich auch unsere Bundesliga-Zeit geprägt, weil ja, Werder Bremen und Willy Lemke, das war, seitdem wir uns für Fußball interessieren, ging das Hand in Hand.
Absolut. Dazu kann man vielleicht hier aus dem Norden sagen, geboren ist er in Scharbeutz, das kennen wir ja auch sehr gut, Lutz, da sind wir ja hin und wieder mal, und ist hier in Farmsen zur Schule gegangen, hat an der Uni Hamburg studiert und dann eben in Bremen sein Leben verbracht. Rest in Peace. Ich habe mich erinnert gefühlt an so 8 Wochen in unserer Podcast-Zeit letztes Jahr, respektive vorletztes Jahr, in der irgendwie jede Woche einer von den Großen gestorben ist, gefühlt. Jetzt war es ja Gott sei Dank länger mal ruhig, aber ja, Willi ist leider tot. Halb Bundesliga, halb Ausland. Marco Reus hat unterschrieben in L.A., das war jetzt ja nicht so mega überraschend, aber hast du die Aktion vom BVB mitbekommen mit LA Times, mit der Tageszeitung?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe den Wechsel mitbekommen, aber die Aktion habe ich nicht mitbekommen.
Schöne Geschichte. Und zwar ist es so, dass Reus, wie gesagt, jetzt unterschrieben hat und nach seiner Unterschrift hat der BVB, ich weiß gar nicht, ob das als, wahrscheinlich war es auch eine Überraschung für Reus, ich denke nicht, dass es abgesprochen war, hat der BVB in der LA Times eine Anzeige geschaltet oder einen Artikel, wie auch immer man das, nee, es war schon eine Anzeige, und zwar war das so eine Doppelseite, auf der steht Reus.Beckham.Ibrahimovic. In that order.
Stark.
Und dann so nach dem Motto, gebt bitte gut auf unsere Legende 8, liebes Los Angeles, und alles Gute, deine Borussia Dortmund. Fand ich eine super coole Aktion.
Ja, ich hab's gerade gegoogelt. Finde ich stark. Einfach wirklich so, ich sehe es gerade hier, einfach die zwei Seiten so untereinander. Finde ich eine gute Aktion und auch eine würdige Aktion für Marco Reus. Ich finde es ein bisschen schade, dass er uns nicht noch im deutschen Fußball erhalten bleibt. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass er gesagt hat, okay, Kapitel Bundesliga ist nach Gladbach und Dortmund ist für ihn einfach abgehakt. Gerade die Zeit bei Dortmund super intensiv. Nie den ganz großen Titel geholt. Aber ja, einfach der Spieler der letzten 10 Jahre bei Dortmund gewesen. Und dann finde ich es auch okay, wenn man sagt, okay, Deutschland, hier werde ich keinen Fußball mehr spielen. Dann gehe ich nochmal ins Ausland, mache mir dann eine gute Zeit in der MLS, weil, ja, ist jetzt auch nicht vergleichbar mit erster oder zweiter Bundesliga. Das ist alles ein bisschen gemächlicher da. Da wird er sich schon ein gutes Leben machen, glaube ich, der Marco.
Absolut. Und dann vielleicht noch ein letztes Thema. Wir waren zwar eigentlich schon bei den Bayern und haben über Transfers gesprochen, aber einen haben wir geschlabbert, zumindest aus meiner Sicht. Leon Goretzka. Das ist irgendwie, glaube ich, so das aufregendste Thema im Moment unten in München. Jetzt kommt auch Rudi Völler von der und jetzt kommt auch Rudi Völler von der Seite und gibt seinen Senf dazu, sagt dazu, ich würde dir sogar raten, dich zu verabschieden und wegzuwechseln. Das finde ich tatsächlich sehr spannend. Wenn es denn so kommt und er geht, wohin er geht. Das fände ich, einfach weil ich finde, dass Leon Goretzka ein super guter Kicker ist. Und ich
Bestes Fußballalter, der Junge ist 29.
Eben. Ey. Ja, und ich mich frage, was jetzt für seine weitere Entwicklung und auch den letzten großen Vertrag sein Schritt sein wird. Das, ja. Also das finde ich extrem spannend, muss ich sagen.
Finde ich auch richtig spannend. Ich hab da noch keine Idee, also ob innerhalb der Bundesliga irgendwas Sinn machen würde. Leverkusen sehe ich nicht, weil die haben auch nicht die Position, die er spielt. Die spielen ja, na, wobei eigentlich eher noch, ne? Die spielen
Box
schon eher.
Box.
Ja. Mhm. Aber da haben die halt jetzt auch, da haben die ein paar Spieler mit Palacios, mit Garcia und mit Chaka. Das ist voll der Laden, würde ich sagen. Wenn ich jetzt mal gucke bei Transfermarkt, es gibt zwei Gerüchte, Frankfurt und Neapel, sehe ich beides irgendwie nicht. Also eigentlich von seinem Spielstil her perfekter Spieler für England. Die lieben ja diese Box-to-Box-Midfielder, die das Spiel von der eigenen Hälfte in die gegnerische tragen. Ich weiß nicht, wie es ist mit Verletzungen und ob er da ein bisschen auch an Dynamik eingebüßt hat. Eigentlich war er körperlicher, war das auch eine seiner Stärken, spätestens seitdem er ordentlich pumpen gegangen ist und wirklich auch den Körper hatte, um das zu leisten. Finde ich sehr spannend, ob der Bundesliga erhalten bleibt, ob er überhaupt verkauft wird. Also spricht ja einiges dafür, dass da das so ein bisschen auch erzwungen wird von Bayern vielleicht. Ja, was heißt erzwungen? Wenn der Trainer sagt, okay, andere sehe ich jetzt einfach gerade vor dir, dann heißt das ja nicht, dass die Führungsetage gesagt hat, mach das mal, damit er wechselt. Aber das ist ja ein klares Signal an einen verdienten Spieler wie Goretzka, wenn du auf einmal nicht mal mehr im Kader stehst. Ja, dann setzt der Trainer halt nicht unbedingt auf dich.
Nee, absolut. Also das glaube ich auch nicht, dass das jetzt hier Beef ist zwischen dem Trainer und dem Spieler, sondern einfach die mangelnde Perspektive. Ich meine, du musst dir halt reinziehen, der wird erstmal nicht für die EM nominiert und steht jetzt dann irgendwie im DFB-Pokal bei den Bayern gegen Ulm nicht im Kader.
Ja, das ist bitter.
Ja. Das,
ich möchte jetzt hier noch nicht hier schon vom großen Downfall des Leon Goretzka sprechen, weil das ist halt auch Quatsch, weil da sieht man, wie schnell das im Fußball gehen kann in die eine oder die andere Richtung. Perfekten Beispiele dafür sind in die Richtung nach unten Robin Gosens und nach oben Maxi Mittelstädt. Witzigerweise dann auch noch auf der gleichen Position. Letztes Jahr beim DFB konnte man das sehr gut beobachten, wie schnell das gehen kann. Und genauso kann es auch für Leon Goretzka wieder gehen, wenn der einfach wieder irgendwo Stammspieler wird. Es ist ein unfassbar guter Fußballer. Da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass der nicht irgendwo unterkommen wird und wieder Leistung zeigen wird. Ja, das ist halt bei Bayern, ist es halt so, da kommst du halt relativ schnell mal unter die Räder. Jetzt wurde noch irgendwie ein Sechser geholt. Das ist, glaube ich, einfach auch so ein bisschen das Problem, was er bei Bayern hat. Er ist kein klassischer Sechser und Bayern spielt halt mit zwei klassischen Sechsern jetzt die letzten Jahre. Da hat er ja trotzdem gute Phasen gehabt, aber es ist halt nicht die Position, wo er, glaube ich, seine Stärken am besten ausspielen kann, weil er fußballerisch. Und das ist natürlich dann irgendwie in der Champions League auf dem Niveau. Er ist fußballerisch nicht so ballsicher, wie andere Sechser das sind, weil er eben eher dieser Spieler ist, der das Ding nach vorne trägt und nicht ganz solide, einfach keine Fehlpässe spielt, keine Ballverluste hat. Der ist einfach nicht für diese klassische Sechser zurückgezogener Spielmacher, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist ja nicht Leon Goretzka. Und dann ist es natürlich ärgerlich für ihn, dass er bei Bayern da nicht mehr zum Zug gekommen ist.
Ja, was ich in der ganzen Situation auch spannend finde, aber das passt. Oh, doch, ich finde schon, dass das auch zu ihm passt. Es wird ja unglaublich viel kommentiert von allen Seiten. Also klar, Effenberg meldet sich natürlich im Doppelpass dazu, wie eben angesprochen, Rudi Völler meldet sich. Es gibt von Mitspielern, beispielsweise Thomas Müller, sehr supportive Kommentare, so nach dem Motto, Leon ist einer von uns. Goretzka selber habe ich, glaube ich, noch gar nicht dazu äußern hören. Ne?
Habe ich auch noch gar nichts zugehört, dass er irgendwie sagt, ja, natürlich möchte ich weg, weil es kacke. Nee, so schätze ich ihn noch nicht ein. Ich glaube, Leon Goretzka ist einen, den kriegst du so schnell nicht klein, auch wenn der mal ein paar Monate nicht die erste Geige spielt. Ich glaube, bei dem hast du nie ein Mentalitätsproblem. Dafür ist der einfach auch schon zu lang in dieser Rolle des absoluten Supertalents. Der ist seit er 17, 18 Jahre alt, ist der Stammspieler in der ersten oder zweiten Bundesliga. Der hat bei Schalke gespielt. Das ist auch ein Haifischbecken. Und dann ist er zu Bayern gegangen. Also bei dem brauchst du nicht mit Druck kommen. Und das soll nicht heißen, dass der keinen Druck spürt. Aber ich glaube, wenn ein Spieler ganz gut mit so einer Situation umgehen kann, dann ist es ein Spieler wie Leon Goretzka, der das einfach jetzt schon seit 10 Jahren macht oder seit 12. Ich glaube, bei dem hast du selten Mentalitätsprobleme und manchmal ist es dann ja einfach so, ne? Also guck dir Spieler an, Granit Xhaka, der ist noch irgendwie 5 Jahre älter als Goretzka und der war auch ausrangiert bei Arsenal. Dann kommt ein neuer Trainer und auf einmal ist er wieder der wichtigste Spieler und dann wechselt er zu Leverkusen und wird Doublesieger. Also Leon Goretzkas Karriere ist far from over, würde ich einfach mal sagen. Und ich wünsche mir sehr für solche Spieler, dass der, wenn er wechselt, da nochmal einen guten Fit hat und von mir aus auch im Ausland, dass er da einfach nochmal wirklich 4-5 Jahre Gas geben kann. Weil, das muss man ja auch dazu sagen, er ist zwar erst 29, aber ich habe es gerade schon gesagt, der ist halt auch Profi, seit er 17 ist. Und ich würde sagen, jeder Spieler hat so eine gewisse Anzahl an Saisons im Körper und ja, je früher das beginnt, dass du jedes Spiel von Anfang an machst, desto kürzer wird es halt hinten raus auch, glaube ich. Das haben so Spieler wie Schweinsteiger auch irgendwann gemerkt, irgendwann hol dich halt die Verletzung, die du irgendwann mal hattest, ein. Hoffe ich natürlich nicht, aber könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass Goretzka jetzt kein Spieler ist, der bis 38 spielt.
Wahrscheinlich eher nicht, nee, das wird physisch ein Thema werden. Und vielleicht last but not least ein Wechsel, der nicht zustande kam, weil sonst wäre das mit Sicherheit einer gewesen, über den wir hätten reden müssen, auch was Impact und Tragweite angeht. Jonathan Tah, der ja ganz, ganz lange jetzt gehandelt wurde bei den Bayern von Leverkusen. Der Wechsel kam nicht zustande. Das war ziemlich wirr, wie ich finde. Am Ende hat es geheißen, die Bayern hätten Abstand von einer Verpflichtung genommen. Das Ganze ist jetzt auch irgendwie so auf die Sportdirektoren-Ebene gehievt worden. Caro von Leverkusen hat sich ja dazu hinreißen lassen, bei einem Fantreffen der Leverkusen.
Oh ja, stimmt, ey.
Sagen,
Shots fired.
Ja, zu sagen, so, also völlig unerwartet aus der Lameng geschossen. Max Eber, also von dem halte ich nichts, überhaupt gar nichts und mit dem würde ich auch nicht verhandeln, eben in Bezug auf die Verhandlungsposse um Jonathan Tah. Eber wiederum hat das ja sehr spartanisch kommentiert, so Schweigen ist Silber, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold mäßig und jetzt kommt auch wieder Rudi Völler von der Seite, der sagt,
Junge, ey, mal, der kommt einfach von Rudi allen Seiten, ey.
Rudi hat Bock. Der sagt hier, dem Fernando, dem tut das leid, das kann ich beteuern und der hätte sich auch schon entschuldigt bei Max. Das ist manchmal bei so Fantreffen ebenso, dass man sich dazu hinreißen lässt, die Stimmung aufzulockern. Vielleicht war es ja auch eher lustig gemeint. Also es ist schon ein bisschen Stimmung in der Bude. Nichts völlig aus dem Ruder gelaufen, aber auch jetzt gar nichts und auch nicht völlig langweilig. Dafür, dass auch noch ein Turnier gespielt wurde in der Zwischenzeit, finde ich es doch recht unterhaltsam, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Wild, wie viel hin und her es bei diesem Transfer gab, weil normalerweise in heutiger Zeit, wir kennen die Boys Fabrizio Romano und Plettigol und wie sie alle heißen, normalerweise hörst du da dann aus dem Umfeld, ja, sind sich einig, da gibt es jetzt noch ein, zwei Sachen, die werden besprochen und dann ist der Deal durch. Das zieht sich ja bei Jonathan Tah jetzt gefühlt seit 2 Monaten und immer wieder heißt es, ja, Durchbruch bei den Verhandlungen, jetzt sind sie sich einig und dann passiert doch nichts. Das fand ich auch schon crazy und jetzt sind ja auch die ersten Stimmen dann irgendwie laut geworden, dass Bayern eine Absprache jetzt einfach mit Tah hat, dass der jetzt dieses Jahr nicht wechselt und dann nächstes Jahr ablösefrei. Ja, natürlich sagt Bayern direkt, es gibt keine Absprache, natürlich, aber ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas dann passiert, ne? Dass man sagt, hey, du, wir werden uns mit der Ablöse nicht einig, dann mach doch noch ein Jahr da und dann holen wir dich. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das dann einfach passiert, auch wenn es natürlich irgendwie so ein dreckiger Move ist. Aber gut, am Ende zwingt ja auch niemand, Jonathan Tah zu den Bayern wechseln zu wollen. Er könnte ja auch einfach seinen Vertrag bei Leverkusen verlängern, weil da hätten die, glaube ich, auch Interesse dran.
Würde ich jetzt auch mal unterstellen, ja. Mit Hinblick auf die Zeit wollen wir nochmal ganz, ganz kurz eine Etage tiefer und über unsere heißgeliebten Clubs reden, oder? Weiß ich nicht, wollen wir es einfach nicht machen.
Ich könnte sogar ehrlich gesagt darauf verzichten und dann machen wir heute ein bisschen kürzer als lockeren Einstieg, bevor wir uns auf die Bundesliga
in Rage reden,
wenn es wieder wichtig wird. Weil, ja, ich habe es zwar schon gesagt, ihr legt so ein bisschen so einen Stolperstart hin. HSV bisher jetzt auch noch nicht gut und überragend, aber es ist halt auch die zweite Liga und es sind die ersten beiden Spieltage. Es ist eigentlich völlig egal, was an diesen ersten beiden Spieltagen passiert, weil die ersten Top 3 Clubs sind Paderborn, Fürth und Magdeburg. Und ich sag dir eins, keiner dieser drei Vereine wird am Ende da oben stehen. Und von daher, ja, wir wollen den Fokus nicht so auf die zweite Liga legen.
Wir können ja im Kompromiss mal ganz kurz drüber sprechen, das haben wir nämlich noch gar nicht getan, über den ersten Spieltag, den wir live in Köln verfolgt haben. Wir haben ja noch einen kleinen Trip gemacht, sind nach Köln gefahren und haben Köln gegen den HSV geguckt. Und ohne jetzt auf das Spiel eingehen zu wollen, weil dann rede ich mich auf jeden Fall in Rage, kann man festhalten, selbst wenn wir nicht viel auf die zweite Liga eingehen werden und wollen, das war Erstligareif, was atmosphärisch da los war, also Stadion, Fans,
ja,
Stimmung.
Alles. Also alles bis auf das Fußballspiel.
Mit zweiter Bundesliga zu. Genau, aber das hatte nichts mit zweiter Bundesliga zu tun. Das war eine richtig geile Tour. Ansonsten erinnere ich mich an nicht so furchtbar viel, weil wir uns unglaublich, unglaublich
Junge, ja.
blöd gesoffen haben.
Ja.
Das dazu.
Das dazu. Aber wirklich, also das würde ich auch, möchte ich auch gerne nochmal betonen. Das haben wir auch schon während des Spiels gesagt, die Atmosphäre im ausverkauften FC-Stadion und dann ist so ein Verein wie der HSV zu Gast. So weh das tut, in der zweiten Liga zu spielen, an den ersten beiden Spieltagen habe ich davon nichts mitbekommen, weil der HSV hat in Köln gespielt, da war ich vor Ort und dann habe ich zu Hause Flutlicht Samstag 20:30 ein unterhaltsames Spiel gegen die Hertha aus Berlin gesehen und auch die hatten richtig viele Fans dabei, da war auch eine richtig gute Atmosphäre. Ist es okay. Also da werden auch die Spieler gegen Elversberg, Ulm und Regensburg, Magdeburg Magdeburg, die bringen ordentlich Fans mit, die brauche ich da gar nicht mitnennen. Aber da werden auch noch die Spiele kommen, wo ich mit dem Kopf schüttel, weil der HSV der einfach rumgurkt. Aber ja, für die ersten beiden Spieltage war das mehr als ordentlich.
Ja, vielleicht noch kurzer Aufruf. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er oder sie uns hört. Aber an den HSV-Fan im Zug nach Köln, der sein Wärmepflaster verloren hat. ich weiß nicht wie, aber ich hab's gefunden sozusagen. Ich saß nämlich da und nach einer Stunde wurde mir irgendwie hinten am Rücken rechts unten echt warm und ich dachte, was ist das? Und dann fühle ich es unter mein T-Shirt und habe halt so ein großes rechteckiges Wärmepflaster auf meinem Rücken kleben, das mir nicht gehört. Es ist mir nach wie vor unbegreiflich, wie das gehen kann. Ich hatte das akkurat platziert unter meinem T-Shirt kleben.
Ich check's
das
muss auch irgendwie. Nicht.
Das ist auch, also mal abgesehen davon, dass es ganz schön eklig ist, weil ich irgendwie von einem anderen, von einer anderen Person so ein Scheiß.
Das wollte ich gerade sagen. Das klebte schon mal auf an jemand anders.
Das ist aber trotzdem so unbegreiflich, wie das passieren konnte.
Es fällt jetzt übrigens, gleich, ich weiß nicht, ob du es noch anhast, aber es fällt jetzt das 2-0, weil ich habe den Flash-Score auf meinem Handy.
Ich finde, das ist die größte Verbrecher-App, die man haben kann.
Das größte Verbrechen ist, dass Sky, WowTV, DAZN und Co. oder irgendwelche anderen Streaming-Portale das immer noch nicht hinbekommen, das einigermaßen live zu zeigen im Internet und das immer nur noch über das bescheuerte Kabel möglich ist, dass du keine Verzögerung von einer Minute hast. Das ist das Verbrechen, nicht die App. Das ist wirklich teilweise Touché. So aber lustig, wie viel Verzögerung bei WowTV ist. Ey, Jesus Christus. Ey, teilweise wirklich eine Minute später fällt da das Tor.
Touché, bin ich ja auch bei dir, aber ich finde es trotzdem, also man verdirbt sich doch die
des
Live-Moments.
Ich schalte es normalerweise auch immer aus, wenn der HSV spielt und ich es nicht im Stadion gucke, dann schalte ich das natürlich aus, aber da habe ich jetzt heute nicht dran gedacht, weil es auch in Anführungsstrichen nur die erste Runde.
Das wäre noch geiler. Ist schneller als im Stadion sogar.
Ah ja, krass. Das ist ja wirklich ein guter Service.
Wahnsinn.
Tolle
App.
Schön. Okay, ich würde sagen, wir machen hier langsam die Folge
Feierabend.
Zu. Wir freuen uns auf den Bundesliga-Start. Guckst du dir das erste Spiel an? Ich werde es mir nicht angucken können, weil ich leider schon wieder dem HSV hinterher tingel und in Hannover zu Gast bin. Das heißt, zweite Halbzeit aus dem Zug werde ich mir reinziehen. Guckst du dir die Borussia aus Gladbach gegen Leverkusen an? Für dich ist das ja auch ein Herzensduell.
Du, also ich könnte mir fast nichts Schöneres vorstellen, außer vielleicht irgendwie
Gladbach gegen Düsseldorf.
Digga. Außer einem Stein dabei zuzugucken, wie er rumliegt, das ist vielleicht noch weniger spannend. Oder
okay, das Fan-Dasein jetzt mal rausgerechnet. Freust du dich auf das Fußballspiel?
Also ich hätte Bock, es zu gucken. Wir haben Besuch am Wochenende und jetzt kannst du laut lachen. Unter anderem von einem Leverkusen-Fan. Jetzt muss ich natürlich mal schauen, wie groß
seit diesem Jahr oder was? Leverkusen-Fan?
Nee. Ich befürchte, der ist schon ein Ideechen länger dabei. Aber ich werde natürlich ihm den Ball irgendwie spielen und das Galant lösen, indem ich irgendwie sage, also ich muss nicht, ich könnte aber, das darfst ja du entscheiden.
Die Frage, die sich mir da auftut, Leverkusen hat ja nicht so viel Einwohner und das Einzugsgebiet der großen Bundesliga-Vereine in diesem Gebiet ist ja schon so groß. Total. Also du hast da Köln, Düsseldorf, Gladbach, die ja wirklich auch
traditionell. Schalke, Dortmund.
Also gut, ja, wenn du jetzt da auch noch in den Pott gehst, ist auch nicht weit. Aber also Leverkusen, da muss ja gefühlt auf der Autobahnraststätte geboren sein, um da Fan zu werden, oder?
Ja, ja, das ist so. Also unterm Bayerkreuz oder eben auf dem größten Parkplatz vor Köln, ich weiß es nicht genau, hast du komplett das. Vor allen Dingen in einer Zeit, in der Leverkusen ja jetzt in den letzten Jahren nicht dafür bekannt war, Titel zu holen oder eigentlich noch nie, ja, aber auch nicht oben mitzuspielen.
Vizekusen halt, genau. Ne? Also Anfang der 2000er kann ich es verstehen. Da war der Fußball war attraktiv, ja, Champions League-Finale, häufiger so. Zweiter in der Liga. Der Kader war schon, der hat schon Spaß gemacht damals.
Voll. Aber gut, ich werde berichten, ob ich es dann gesehen habe oder nicht. Wir hören uns ja jetzt wieder regelmäßig. Schön, dass wir zurück sind aus der Sommerpause. Wir können ja auch nächste Woche, wir haben ja überhaupt nicht drüber gesprochen, was wir eigentlich so in der Zwischenzeit erlebt haben, so in unserer kleinen Sommerpause. Aber vielleicht findet sich dafür ja nochmal ein Minütchen in einer anderen Folge.
Ja, wir kürzen das ab. Es war EM und Olympia, es wurde viel Sport geguckt und jetzt sind wir wieder da.
Toll, sehr gut. Als wäre ich, ja, live dabei gewesen sozusagen. Schön.
Ja, als wärst du live beim Dreisprung dabei gewesen. Wir hatten auch eigentlich vorgenommen, und irgendwie während der Sommerpause nochmal ein paar Formate und sowas zu überlegen. Das haben wir bisher ehrlicherweise überhaupt nicht gemacht.
Wir haben eins überlegt, aber dazu
später. Nee, das machen wir auch. Ja, genau. Eins machen wir, das kann man immer locker so, genau. Zwischendurch kann man das einschieben. Mini-Format. Da werdet ihr auf jeden Fall von erfahren, vielleicht schon nächste Folge. Aber ansonsten wird es hier. Die Rubriken, ich finde die nach wie vor gut. Titeltore, Temperamente, bisschen Nostalgie finde ich stark. Was haben wir noch? Wir reden natürlich in 3 aus 9 über den Bundesligaspieltag. Das bleibt natürlich auch ein festes Element.
Das wäre wenn, Fußballgott auf Leihbasis haben wir natürlich auch noch dabei. Also es ist schon, wir können damit arbeiten.
Hier und da werden wir uns mal ausprobieren. So. Hier und da werden vielleicht mal was austauschen. Deswegen hier nochmal der Hinweis, gebt uns gerne Feedback, schreibt uns, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und allen anderen Streaming-Diensten. Und ja, wir sind über jedes Feedback froh. Und wenn ihr Anregungen habt, was wir mal machen sollen, wir versuchen das ja hier und da schon immer nochmal ein bisschen mit einem kleinen Ausblick und ein paar Predictions immer nochmal was zu machen. Aber ja, vielleicht habt ihr ja auch die Idee, die diesen Podcast noch besser machen würde. Und dann lasst es uns wissen. Vielleicht setzen wir es um. Wir sind immer bereit, neue Dinge auszuprobieren. Wir sind jung, wir sind dynamisch, wir sind hip, wir sind auf TikTok. Und ich freue mich auf den ersten Bundesligaspieltag.
Was zur Hölle? Oh Gott. Ja, ich mich auch, Lutz. Es ist schön, dass wir wieder dabei sind. Hat Spaß gemacht. Noch mehr Quatsch nächste Woche um dieselbe Zeit.
Noch mehr Quatsch. Nächste Woche fast so viel Quatsch wie so Partien Hoffenheim, Kiel und Pauli, Heidenheim. Boah, Junge. Na gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis nächste Woche.